SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
War bei Ihnen der Keller vollgelaufen an Pfingsten oder der Laden überschwemmt? Wenn ja, dann hoffe ich, dass das inzwischen aufgeräumt und die Folgen beseitigt sind. Im Parkhaus am Theater in Saarbrücken ist das wohl nicht so. Und das sorgt ordentlich für Ärger. Im SR3-Gespräch jetzt Bodo Busse, der Intendant des Saarländischen Staatstheaters. Herr Busse, bei Ihnen ist gewissermaßen immer noch Land unter, weil das Parkhaus ist immer noch geschlossen, eben seit Pfingsten. Was sind da genau die Folgen fürs Theater?
Ja, die Folgen fürs Theater sind massiv. Sowohl unser Publikum als auch unsere MitarbeiterInnen haben keine Parkmöglichkeit am Theater. Das heißt, man weiß eigentlich gar nicht, wie man ans Theater kommen kann, außer mit dem öffentlichen Nahverkehr. Man hat keine Möglichkeit, hier schnell einen Parkplatz zu finden. Gerade bei ausverkauften Vorstellungen ist das hochproblematisch und sehr ärgerlich. Und wir haben massive Beschwerden auch an der Theaterkasse. Viele kommen einfach gar nicht mehr ins Theater, weil sie keine Parkmöglichkeit haben.
Ja, jetzt gibt es aber doch schon noch ein paar Parkmöglichkeiten in Saarbrücken. Es gibt ja noch Parkhäuser, man kann auch auf der anderen Saarseite parken. Wieso ist das so schwierig für ein traditionelles Publikum zum Beispiel?
Naja, ältere Menschen haben natürlich schon ein Problem, vom Rathaus dann hierher zu laufen oder von der anderen Saarseite. Das ist eigentlich wirklich nicht zumutbar. Manchmal sind diese Parkhäuser ja auch schon voll. Gerade am Rathaus ist es jetzt auch in der Vorweihnachtszeit, die jetzt schon begonnen hat, wirklich schon abends oder im Frühabend voll. Also so einfach ist es einfach gar nicht. Im Karstadt besteht das Problem, dass es nicht barrierefrei ist, dass man da nur sozusagen mit den Treppen dann auch nach der Vorstellung wieder ans Auto kommt. Also die Möglichkeiten sind eigentlich bis null.
Und Sie versuchen aber, nehme ich an, da auch auf Kuhpark zuzugehen. Gibt es denn da Reaktionen?
Also die Regionalverwaltung von Kuhpark, die sozusagen hier für uns zuständig sind, sind auch schon ein bisschen verzweifelt. Es passiert seit Monaten eigentlich nichts. Also wir sind immer runtergegangen ins Parkhaus, haben geguckt, sind Arbeiten losgegangen, nichts ist passiert. Wir haben nachgefragt, da hieß es ja, es braucht noch Zeit, es sind keine Firmen momentan zur Verfügung, man muss noch Gutachten einholen, also immer Ausreden. Ich glaube, es liegt vor allem am Haupt sozusagen Konzern, der einfach kein Interesse hat, diese Parkhäuser wirklich in Schuss zu halten. Und das ist für uns extrem ärgerlich.
Ähnliches übrigens auch bei uns. Wenn der SR nachfragt, heißt es, es gibt bald eine Pressemitteilung. Die ist meines Wissens nicht gekommen. Was ist denn mit der Stadt? Die hat ja diese Parkhäuser an die Firma Kuhpark über Jahrzehnte vermietet. Tut die denn nichts?
Naja, ich wundere mich auch ein bisschen, dass die Stadt nicht da auch lauter wird. Es wäre sicherlich gut, von der Seite auch mal wirklich ein lautes Signal käme, denn es betrifft ja nicht nur das Staatstheater hier, das Parkhaus, sondern auch den ganzen Innenstadtbereich. Also die ganze Gastronomie, jetzt kommt der Weihnachtsmarkt, das wird eine Katastrophe werden, auch für die Stadt, wenn da nicht allerschnellstens was passiert.
Und der OB oder so hat sich noch nicht eingeschaltet, der ist ja auch bei Ihnen öfter im Theater.
Ja, er hat sich da jetzt noch nicht dezidiert eingeschaltet, das muss man sagen. Wahrscheinlich sind da viele Gespräche mit Kuba gelaufen, aber es fehlt der laute Aufschlag und auch sozusagen meine Wutrede.
Nochmal zurück zum Publikum ganz kurz. Es ist für Sie also als Theater tatsächlich jetzt merkbar, in welcher Größenordnung, dass da Leute Abos kündigen oder nicht mehr kommen in die Vorstellungen?
Also es sind Abo-Kündigungsandrohungen mehrfach schon eingegangen, telefonisch und direkt an der Theaterkasse. Und die Kolleginnen an der Kasse berichten, dass viele einfach sagen, ach nee, wenn es keine Parkmöglichkeit gibt, wenn das Parkhaus noch geschlossen hat, dann kommen wir nicht. Also und wir bemerken es wirklich auch bei Wiederaufnahmen. AIDA beispielsweise war im Sommer immer ausverkauft und jetzt ist es wirklich, hängt es ein bisschen in den Seilen. Wir merken es an den Besucherzahlen, dass einfach das Parkhaus eine Serviceleistung ist, die das Theater indirekt eigentlich mitbringen muss.
Da wird es eigentlich Zeit, dass sich da was tut. Das Saarbrücker Staatstheater hat echte Probleme, weil Kuhpark sein Parkhaus am Theater einfach nicht renoviert und wieder öffnet und das seit dem Pfingsthochwasser. Im SR3-Gespräch war das der Intendant des Staatstheaters Bodo Busse und man kann sagen, er ist sauer. Dass sie Büttkern, das wissen wir schon länger, kein Wunder, dass sie auch heute Morgen eingeschenkt hat, Ex-Ministerpräsidentin und Ex-CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer war vorhin bei der zentralen Eröffnung der saarländischen Karnevalssession in Blieskastel. Sie ist Schirmherrin der Veranstaltung und Sonderbotschafterin des Bundes Deutscher Karnevalsvereine.
Gerade in den Zeiten ist es ganz gut zu wissen, da sind echte Narren am Werk und nicht nur die, die sich zum Narren machen. Ja, es ist wirklich dieses Jahr so ein Jahr, wenn man sagt, also heute wird die Fasnacht eröffnet, dass dann viele sagen, wieso heute? Ich dachte, es läuft schon. Also das ist schon besonders, wenn die Realität fast verrückter ist als das, was die Fasnacht da so draus machen. Ich muss ehrlich sagen, was mich überrascht und auch was mich wirklich bewegt, ist diese Art türkischer Teppichbazar, der jetzt vom Kanzleramt aufgeführt wird nach dem Motto, wann stelle ich die Vertrauensfrage? Also mit Blick auf die Welt würde ich sagen, Mann um Mann, macht voran.
Pufte und Ali Hopp, Annegret Kamm-Karrenbauer zur Weltlage. Und wieso das mit einem schnellen Wahltermin gar nicht so einfach ist, das erfahren wir gleich aus unserer Politikredaktion hier in der Sendung. Es gibt Neuwahlen in Deutschland im kommenden Jahr, so viel steht fest. Aber wann, das ist die große Frage, ob im Februar oder sogar erst, wie ursprünglich von Kanzler Scholz angekündigt, im März, das ist offen. Dabei ist bei solchen Sachen alles ganz klar festgelegt. Und um all das zu erklären, haben wir hier eine Politikredaktion. Im Studio ist Jannik Böffel. Jannik, erstmal zu diesen Fristen. Da gibt es ja ganz große, im Grundgesetz vorgeschriebene für diese berühmte Vertrauensfrage, um die es jetzt gerade geht.
Genau, das sind sozusagen die unverrückbaren Fristen. Eigentlich kann es nur Neuwahlen geben, laut Grundgesetz, wenn der Bundeskanzler im Bundestag die Vertrauensfrage stellt, ihm das Vertrauen nicht ausgesprochen wird und dann greifen sozusagen diese Fristen. Dann hat erstmal zuerst der Bundespräsident 21 Tage Zeit, den Bundestag aufzulösen und Neuwahlen auszurufen und die müssen dann binnen 60 Tagen stattfinden. Also ganz sportlich gedacht, wenn die Vertrauensfrage jetzt noch im November gestellt würde, dann ginge das im Januar. Bei der Vertrauensfrage im Dezember wäre es dann frühestens Februar.
Das ist ja jetzt aber nicht das Einzige, was es da zu beachten gibt. Da gibt es ja auch weitere Fristen, die durchaus Probleme machen könnten, wenn man das jetzt holterdiepolter über die Bühne bringen will.
Ja, tatsächlich. Denn für uns Bürgerinnen und Bürger geht es ja eigentlich vor allem um die Frage, wen können wir an diesem Tag wählen? Also welche Parteien schicken welche Kandidaten ins Rennen? Und da wird es für die Parteien plötzlich sportlich, denn sie müssen ja Wahlkreislisten und Landeslisten aufstellen. Und da kann nicht einfach eine Partei sagen, das sind unsere Kandidaten, sondern die müssen gewählt werden von Vertreterversammlungen. Und das ist nicht ohne. Würde jetzt, nehmen wir mal das schnellstmögliche Beispiel, die Vertrauensfrage schon im November gestellt, hätten die Parteien laut Fristen nur noch eine Woche Zeit, ihre Listen aufzustellen. Das scheint komplett unrealistisch, aber man merkt schon, sie rüsten sich für diese Neuwahl, auch für einen möglichen früheren Termin. Nehmen wir das Beispiel Roland Theiss, der soll ja A, auf der Landesliste auf Platz 1 bei der CDU, aber auch Wahlkreiskandidat in St. Wendel und Neunkirchen werden. Da war ursprünglich geplant, dass das Anfang kommenden Jahres stattfindet. Das wurde jetzt auf Mitte Dezember vorgezogen. Das geht nicht nur der CDU so. Auch die SPD muss jetzt natürlich für ihre Landesliste gucken, dass sie dort die Fristen einhält.
Für so eine große Partei, da flutscht ja normalerweise der Apparat ganz gut. Aber was ist mit den kleineren Parteien?
Bei denen, die nicht im Bundestag vertreten sind oder im Landtag vertreten sind, die müssen für Wahlen ja diese berühmt-berüchtigten Unterschriftensammlungen anlegen. Und dafür gibt es wirklich lange Fristen. Eigentlich, ich sag mal eigentlich, 13 Wochen sind vorgeschrieben. Wenn wir kurz überschlagen, wäre das sozusagen von jetzt an, wäre das ein Wahltermin Mitte Februar. Also da wird es schon kritisch, vollkommen unrealistisch kann man auch sagen. Da gibt es aber die Möglichkeit, das zu verkürzen. Das ist 2005, gab es ja schon mal Neuwahlen. Da wurde das spürbar verkürzt auf 35 Tage für die Kandidatenaufstellung. Aber gerade mit der Unterschriftensammlung wird das für viele sportlich. Das heißt, man muss es eigentlich so sagen, mit diesen selbst verkürzten Fristen eine Neuwahl im Januar ist eigentlich vom Tisch für die Kleinen, aber selbst für die Großen. Aber eine Neuwahl im Februar ließe sich bewerkstelligen.
Geht das denn auch, wenn man so diese ganze Hardware noch dazu holt? Also zum Beispiel Wahlzettel müssen gedruckt werden, die Wahlhelfer geschult werden. Es müssen wieder die ganzen Örtlichkeiten gebucht werden etc. Ist das überhaupt machbar?
Man muss sagen, es gab ja schon einen Brief der Bundeswahlleiterin, die das alles als sehr schwierig bezeichnet. Sogar von Papiermangel war die Rede, aber tatsächlich ganz ohne ist es wirklich nicht. Es ist schon einiges notwendig, auch im Saarland. Rund 750.000 Wahlberechtigte, also mindestens 750.000 Wahlzettel. Wir brauchen 9.000 bis 10.000 Wahlhelfer im Land, insgesamt 1.100 Wahllokale. Das muss alles organisiert werden. Klar, es gibt Erfahrungen, viele Wahlhelferinnen und Wahlhelfer machen das auch über mehrere Jahre, aber das fällt in den Jahreswechsel, klassische Urlaubszeit. Gibt es da möglicherweise dann sogar Urlaubssperre in den Verwaltungen? Das heißt, es ist alles sportlich, aber Februar erscheint ein realistischer Termin.
Also, wenn du das alles so schilderst, würde ich sagen, Olaf Scholz hatte vielleicht gar keine so dumme Idee, das etwas später machen zu wollen. Die Informationen, was passiert, wenn der Wahltermin sehr vorgezogen wird, waren das von Jannik Böffel in der Region am Mittag. Vielen Dank. Auch wenn wir uns irgendwie ungern erinnern, die Corona-Pandemie hat auf vielen Ebenen so richtig reingehauen. Insbesondere die Innenstädte haben zu kämpfen, seitdem auch im Saarland. Wie kriegt man wieder mehr Leben in die Fußgängerzonen? Das ist die Frage. In Homburg wird gerade eine neue Idee ausprobiert, das Projekt Homie. Homie, das ist so ein schönes Wortspiel mit Homburg und Homie, guter Kumpel, das haben die selbst gefunden. Das ist nämlich ein Raum für Jugendliche und junge Erwachsene mitten in der Homburger Innenstadt in einem leerstehenden Ladenlokal seit September. Und es sind die jungen Leute selbst, die das alles schaffen. Die Reportage von Lea Kielnecker.
Aus einer leerstehenden ehemaligen Eisdiele beim Saarpfalz-Center um die Ecke ist der Homie geworden. Mit einer gemütlichen Sitzecke, Arbeitsplätzen zum Lernen und einer Kaffeemaschine. Das Angebot richtet sich vor allem an 14- bis 25-Jährige und wird auch schon genutzt, sagt Projektmanagerin Eva Neitzel vom Institut für Handelsforschung Köln, das sich viel mit dem Thema Innenstadtentwicklung beschäftigt.
In erster Linie sind seitdem das Semester losgegangen ist Studierende hier gewesen, die hier eben lernen. Es gibt aber auch eine Gruppe von Mädels, die hier wohl regelmäßig sich zum Tanzen trifft. Wir haben den Verein Space Lama, der hier auch in Homburg ansässig ist. Die führen jeden Dienstag einen Strickclub, machen sie hier. Ansonsten ist jetzt schon geplant, noch ein Bastelnachmittag. Das ist die bisherige Nutzung.
Manchmal könnte allerdings auch noch ein bisschen mehr los sein, gibt sie zu. Aber das Projekt stehe ja noch am Anfang und der Raum müsse noch bekannter werden. Seit September wird der Homie nach den Wünschen derjenigen gestaltet, die ihn nutzen sollen. Dafür haben Eva Neitzel und ihr Team verschiedene Veranstaltungen durchgeführt und mit den Teilnehmern Ideen gesammelt. Jetzt ist eine Mischung entstanden, die verschiedene Bedürfnisse anspricht. Schülerin Julia findet das Konzept gut.
Gerade wenn man sich mal unwohl fühlt, eine Stadt, dass man einen Ort hat, wo man einfach mal hingehen kann, damit man sich sicher fühlt, sag ich mal. Gerade als Frau oder Mädchen ist das ganz praktisch. Für Hausaufgaben kann man auch herkommen, das ist auch echt praktisch. Ja, aber es ist toll, dass es nochmal einen Ort gibt für Jugendliche, wo man sich so ein bisschen ausleben kann.
Nachdem die Inneneinrichtung jetzt soweit steht, gab es zuletzt nochmal zwei Veranstaltungen unter dem Motto Pizza and Talk. In lockerer Atmosphäre konnten die Jugendlichen dort ihre Ideen einbringen, wie sie den Homie gerne nutzen würden.
E-Sport-Event ist eine gute Idee, weil ich glaube, das gibt's hier jetzt nicht so. Und ich spiele gern FIFA, deswegen vielleicht auch so mit Preisen und so. Also ich glaube, das ist eine gute Idee.
Sagt Mayas, der in Homburg zur Schule geht. Julia dagegen könnte sich Poetry Slams ganz gut im Homie vorstellen. Insgesamt besonders beliebt waren die Vorschläge Kino- und Spieleabend, Silent Disco und Kopfhörerkonzerte. Das IFH wertet die Ideen jetzt aus und will sie in den nächsten Monaten umsetzen. Geschäftsführer Boris Hedde kann sich vorstellen, dass dieser Ansatz aus dem Saarland exportiert wird.
Der Homie hat ein Potenzial, auch eine gewisse Strahlkraft für die Bundesrepublik insofern zu sein, als dass wir in allen möglichen Städten das Thema Leerstand gerade haben und in allen möglichen Städten uns die Frage auch stellen, wie bekomme ich die jungen Menschen eigentlich auch in die Innenstadt rein? Entsprechend kann man sagen, dass der Homie auch eine gewisse Pilotfunktion vielleicht auch für andere Städte haben wird.
Mit Förderung des saarländischen Wirtschaftsministeriums läuft das Projekt jetzt erstmal bis nächsten August. In dieser Zeit soll der Homie eine etablierte Anlaufstelle für junge Menschen in Homburg werden und damit dazu beitragen, dass die Innenstadt lebendiger wird.
Ein Raum für junge Leute als Idee, wie die Innenstadt wieder lebendiger wird. Das Projekt Homie in Homburg, Lea Kielnecker, war für SR3 dort. Und dann drücken wir mal die Daumen, dass es dauerhaft funktioniert und vielleicht auch eine Idee für andere wird. Und jetzt Quizfrage. Was glauben Sie, welches der älteste Verein im Saarland ist? Vielleicht der Obst- und Gartenbauverein Wadrill, immerhin der älteste seiner Art im Saarland. Aber nein, der ist es natürlich nicht, sonst würde ich ja nicht fragen. Der hat 150 Jahre auf dem Buckel. Es ist auch kein Gesangsverein, kein Buchclub, kein Arbeiterverein. Es ist, Trommelwirbel, der historische Verein für die Saargegend im Jahr 1839 gegründet. Damit ist er jetzt 185 Jahre alt. SR3-Reporterin Katja Preisner stellt den Dauerbrenner vor.
Die Zeitreise startet mit einem prächtigen Buch und mit einer Art goldener Dose, darin ein rotes Wachsbild.
Das ist der Adelsbrief und dazu gehören die Siegel.
Ein Adelsbrief aus dem 18. Jahrhundert, der eine Bürgerliche zur Gräfin von Ottweiler macht, erklärt Joachim Konrad, der Vorsitzende des Historischen Vereins für die Saargegend.
Der Fürst Ludwig hatte ja eine Konkubine, die berühmte Gänsegretel von Fechingen. Und auf diese Weise ist sie heiratsfähig.
Auch eine dicke Papierrolle ist im Besitz des Vereins. David Schnur, der stellvertretende Leiter des Saarländischen Landesarchivs, muss lange rollen.
Hier vor uns sehen wir den Stammbaum der Familie Neufang. Wir reden hier von fast 4,5 laufenden Metern.
Wer Sehnsucht nach der Renaissance hat?
Das ist ein Fragment nach spätmittelalterlichen Notenhandschrift. weiß nicht, ob Sie schon mal Pergament in der Hand hatten. Wenn das halbwegs gelagert ist, können Sie das Jahrtausende aufheben, ohne dass irgendein Schaden rankommt.
Das ist auch der Grund, warum das hier alles im Landesarchiv ist. Der Historische Verein hat überhaupt keine Lagerungsmöglichkeiten. Die müssen auch klimatisiert gelagert werden.
Also nutzt der Historische Verein für die Saargegend das Landesarchiv in Scheid am Rand Saarbrückens für einen Teil seiner Schätze. Als sich der Verein 1839 gründet, beginnt gerade eine neue Zeit, erzählt Joachim Konrad. Die Industrialisierung kommt ins Rollen.
Das ist halt in dieser Zeit ganz entscheidend, dass man die Vergangenheit sichert. Letztlich verdanken diesen historischen Vereinen die Museen heute den größten Teil ihrer Ausstellungsgegenstände. Das ist auch in Saarbrücken so. Das halbe Saarlandmuseum gehört quasi dem historischen Verein. Das ist uns.
Auch in mehreren Bibliotheken und dem Landesdenkmalamt werden die zum Teil antiken Objekte des Vereins verwahrt. Eigentlich fast Nachfolgeorganisationen, die dessen Aufgabe übernehmen könnten.
Ja, es braucht uns jetzt für diese Sache nicht mehr unbedingt. Das könnte man alles dem Staat schenken. Ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Staat besonders liebevoll mit all diesen Dingen umgeht, weil er ja in all diese Bereiche kein Geld investiert. Allein der Bau, in dem wir hier stehen, der ist für ein Landesarchiv, wenn ich es mal hart sagen darf, gottserbärmlich.
Das alte Industriegebäude am Scheider Bahnhof ist tatsächlich kein sehr würdiger Ort für die Kulturschätze, die dort zum Teil lagern. Schätze, die selbst ein Siegel tragen, so David Schnur.
Weil das so eine sehr bedeutende Überlieferung ist, die der Historische Verein zusammengetragen hat, ist das auch der einzige explizite Sammlungsbestand aus dem Saarland, der in die Liste national wertvoller Kulturgüter eingetragen ist.
Jeder und jede kann übrigens Mitglied des Vereins werden. Und vielleicht ist jede und jeder im Saarland schon am Besitz des Vereins vorbeigekommen, ohne es zu wissen.
Uns gehört die Kanone in Saarlouis, die da am Tor steht. Die Kanone hinterm Saarbrücker Schloss gehört uns. Wir haben lauter so schöne Dinge.